Ja, also ich bin ja jemand, der ziemlich einlassend ist. Und deswegen ist mir bewusst, dass das Meer sich auch überhaupt nicht für mich interessiert und nicht mit mir befreundet ist. Ich bin dem Meer einfach total scheißegal. Ja, das Meer macht einfach, was es will. Es war schon immer da. Und das Meer interessiert sich auch nicht dafür, wer ich bin oder was ich jetzt gerade hier vorhabe. Das habe ich viele, viele Stunden schon zurückgemeldet bekommen. Obwohl, ich sage euch auch, irgendwie, natürlich kommen dann diese Gedanken und dann wünschst du dir das und denkst, ach komm, ich bin es doch, Abby, und komm jetzt, lass mich jetzt hier durch und oh, ich mach doch auch so viel für dich und so, ne? Und dann kam so zurück, ey, Junge, ja, das interessiert mich alles überhaupt nicht. Du machst das doch für dich. Für mich musst du das nicht machen.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. In dieser Folge ist ein alter Bekannter zu Gast, André Würsig, der als Extremschwimmer unfassbare Strecken im Meer zurücklegt. Er schwimmt teilweise über 50 Kilometer und ist 10, 15 oder gar mehr Stunden am Stück unterwegs. Zu seinen Erfolgen gehören zum Beispiel die Ocean 7, also die Durchschwimmung der 7 am schwersten zu durchschwimmenden Meerengen, oder dass er als erster Mensch überhaupt vom Festland nach Helgoland geschwommen ist. Unterwegs ist er stets nur mit einer Badehose bekleidet und Pausen macht er natürlich auch keine. Ich werde da jetzt allerdings in dieser Folge nicht so sehr drauf eingehen, denn er war schon in 3 Folgen zu Gast, wo er von diesen Projekten und von seiner Art zu schwimmen berichtet. Sucht also im Podcast gerne mal nach André Würsig, falls ihr die noch nicht gehört habt. Total faszinierend und ein guter Ausblick auf das, was heute wartet. Denn in diesem Gespräch sprechen wir über den Ocean Swim auf den Seychellen, sein aktuelles Projekt. Dort ist er knappe 50 Kilometer von Malé nach Ladique geschwommen. 2022 hat er das schon mal probiert, ist allerdings gescheitert. Wie es dieses Mal gelaufen ist, erfahrt ihr in diesem Gespräch. Was an André besonders ist, sind seine vielen Stunden, die er im Ozean verbracht hat und die für eine sehr enge Verbindung gesorgt haben, durch die er fast schon die Perspektive des Meeres eingenommen hat. Das hat ihm den Spitznamen Man of the Ocean eingebracht und gleichzeitig ist er irgendwie auch die Stimme des Ozeans. Denn er vertritt die Perspektive des Meeres mittlerweile sogar in offiziellen Gremien der Bundesregierung. Natürlich ist klar, dass es dem Ozean im Moment überhaupt nicht gut geht und er ziemlich viel einstecken muss. Mich zieht das teilweise ganz schön runter. Aber André bleibt richtig positiv. Und in diesem Gespräch hat er es auch geschafft, mich mit diesem positiven Blick so richtig anzustecken. Aufgenommen haben wir in einer Podcast-Kabine auf der Messe Boot. Einige von euch haben da sogar live zugeschaut. Und da haben wir direkt gestartet, ohne großes Hallo, direkt rein in den Talk. Und genauso wollen wir es jetzt auch machen. Viel Spaß mit dem Extremschwimmer André Würsig.
Werbung.
Heute habe ich eine ziemlich aufregende Überraschung für euch. Ein Leben für den Ozean, das Buch zu diesem Podcast, geht in die zweite Runde. Wir haben uns ganz klammheimlich Gedanken gemacht und ein richtig geniales Line-up für eine zweite Edition aufgestellt. Und Edition 2 führt uns an den europäischen Atlantik, nach Portugal, Spanien und Frankreich. In 10 sorgfältig recherchierten Geschichten erzählen wir von Menschen, die dem Meer nicht nur nahe sind, sondern ihr Leben mit ihm verbunden haben. Wir tauchen ab in der Megafauna vor den Azoren. Wir treffen Menschen, die um den Erhalt der einst dichtesten Seepferdchenpopulation der Welt kämpfen und begleiten ein Frauenkollektiv, das ein geschundenes Flussdelta wiederbeleben will. Es geht um Kriminalität auf hoher See, um abenteuerliche Atlantiküberquerungen und um das blutige Geschäft des illegalen Haifangs. Ein ganz zentrales Thema in diesem Buch ist die Kraft der Gemeinschaft im Meeresschutz. Und auf genau diese Gemeinschaft hoffen auch wir. Denn wie beim ersten Teil starten wir auch dieses Mal mit einem Vorverkauf. In den Shownotes findet ihr einen Link direkt zu unserem Online-Shop. Ansonsten googelt einfach nach Ein Leben für den Ozean. Und dort könnt ihr euch dieses Buch jetzt schon vorbestellen. Wenn wir genug Vorbestellungen haben, dann geht das Ganze bis November diesen Jahres in Druck. Ansonsten bekommt ihr euer Geld natürlich zurück. Ihr habt bis zum 1. Mai Zeit, um vorzubestellen, und wenn das Buch dann umgesetzt wird, dann versprechen wir euch, dass wieder ein super liebevoll gestaltetes Buch mit wirklich ganz besonderen Geschichten bei euch landen wird.
Die Leute vergessen oft, ich meine gerade hier Hawaii, diese ganzen Surfer, und ne, die auch da mit ihren Trucks und voll beladen und Jetski und kann, aber irgendwie mal ins Wasser einfach so reingehen, da bin ich da irgendwie angeguckt worden, ja, was machst du denn? Ja, ich sag, ich bin hier, ich schwimme hier einfach. Ach ja, stimmt, ey, das müsste ich auch mal wieder machen.
Wann warst du denn das letzte Mal so richtig schön im Meer schwimmen?
Auf den Seychellen, vor 2 Monaten. Auf den Seychellen.
Das heißt, die Seychellen, da werden wir gleich noch drüber sprechen, das war ja dein letzter großer, ich frage mich die ganze Zeit, wie nennt man das denn, großer Swim?
Das Swim, ja, das ist ein Swim, ne, also schon.
Okay, also dein letzter Swim war dein letztes Mal Meer. Das heißt, du bist jetzt auch nicht gerade derjenige, der die ganze Zeit im Meer unterwegs ist.
Nein, das würde ich natürlich gerne sein, aber ich muss ja auch irgendwie meine Rechnung bezahlen. Ich bin zu Hause, ich wohne in Paderborn. Meine Frau, meine Familie, meine Kinder, meine Freunde und so, das ist mein Umfeld, das ist natürlich nicht am Meer. Und ja, ich bin gerne am Meer. Also das war natürlich auch schön, weil ich relativ am Anfang geschwommen bin und danach noch Zeit hatte. Normalerweise läuft das ja bei mir immer darauf hinaus, dass die Bedingungen fürchterlichst sind und man auf dem letzten Drücker dann irgendwie noch die Chance nutzt und dann völlig zerstört dann da wieder nach Hause fliegt. Aber diesmal war es wirklich so, dass wir dieses Zeitfenster und dieses gute Wetterfenster direkt am Anfang hatten. Und dann konnte man danach auch noch da rumtauchen, rumschwimmen, da am Meer sein, mit dem Meer zusammen sein. Das war natürlich wissend, dass man es auch geschafft hat. Und ich meine, du, so eine Aufgabe, so eine natürlich selbst auferlegte Aufgabe, das schwingt ja immer mit bei allem, was du tust.
Ja, komm, dann springen wir da mal rein. Erste Kategorie.
Abenteuer Ozean.
Diese Schellen, das haben wir, glaube ich, in unserem vorletzten Podcast schon mal angerissen, weil es ist ja tatsächlich ein Projekt, was du schon eine ganze Weile auf dem Schirm hast, was du auch schon mehrfach versucht hast, von Mahé nach Ladik zu schwimmen, 51 Kilometer etwa, wenn ich das richtig recherchiert habe. Erzähl mal, warum überhaupt diese Strecke? Also vorher hatten wir ja viel uns unterhalten über die Ocean 7. Wollen wir jetzt nicht einsteigen, hört euch da die alten Folgen an, kann ich sehr empfehlen. Aber da war ja sozusagen so eine Challenge vorgegeben. Wie kam es denn dann für dich dazu, dass du gesagt hast, ey, also ich will diese Schellen machen und dir so einen eigenen Swim, eine eigene Expedition entwickelt hast?
Genau, so meine eigene Idee damals nach Ocean 7 oder schon innerhalb der Ocean 7, weil das hat natürlich auch mal dann eine große Vorbereitungszeit, so ein Projekt, so ein Pionierprojekt zu planen, also Dinge zu machen, die vorher noch keiner gemacht hat, entsprechend innerhalb dieses Schwierigkeitsgrades. Das war ja eigentlich Helgoland, als ich nach Helgoland geschwommen bin. Und just als ich das geschafft hatte, das war 2021, da sind diese Schellen auf mich zugekommen. Also das war jetzt nicht meine Idee, das war jetzt nicht irgendwie meine Mission irgendwie, die ich mir selbst ausgedacht habe, sondern diese Schellen, so wie auch teilweise andere Inselstaaten, die kommen zu mir, die rufen mich
also
an.
Also andere auch schon?
Ja, andere auch schon.
Die wollen nicht alle haben?
Nein, also das ist nicht übertrieben, aber es kommen schon Inselstaaten auf mich zu und das jetzt wird's eigentlich richtig lustig. Die dann sagen, Mensch, wir hier Inselstaat, wir haben natürlich auch zu tun mit diesem ganzen Thema, Anstieg des Meeresspiegels, Überfischung, Klimawandel und so weiter. Und wir erkennen einfach oder wir haben hier erkannt, dass wir uns auch selber, obwohl wir vom Ozean sozusagen umgeben sind und der Ozean natürlich eine massiv wichtige Rolle spielt, dass wir uns entfernt haben vom Ozean. Und wir wollen eine schöne Aktion machen, um so eine Art Demonstration für das Meer, für den Ozean. Und dann haben die auf den Seychellen, die haben dann da irgendwie gegoogelt und haben mich da angerufen und gesagt, Mensch, pass auf, wir haben geguckt und wer ist dann am dichtesten dran am Ozean und das bist doch du. Und da habe ich gesagt, ja, so ist es ja auch. Ja. Und dann kam diese Idee, das kam von denen, weil wenn man diese Schellen bereist, dann landet man in der Regel mit dem Flugzeug auf Mahé, der Hauptinsel. Und von Mahé aus erkundet man dann verschiedene andere Inseln. Also diese Schellen haben ja über 160 Inseln. Aber die größten Inseln ist neben Mahé ist Palin und Ladik. Und da gibt es eine Fährverbindung. Das muss man sich so ähnlich vorstellen wie nach Helgoland. Das ist so ein Motorkatamaran, der fährt da. Und diese Überfahrt, die dauert so 2-2,5 Stunden nach Ladik, das ist schon ein Abenteuer. Also das sind halt so 50 Kilometer, ähnlich, wer schon mal nach Helgoland gefahren ist, da geht schon auch mal so ein bisschen die Post ab, ja. Und da ist also so Leute, die da kotzend über der Reling hängen und so weiter, ja. Und da kam diese Idee auf, die wir dann entwickelt haben, ja, das zu schwimmen. Diese Strecke eben von Mahé nach Ladik, richtig, wie du gesagt hast, knapp über 50 Kilometer.
Und wonach entscheidest du denn dann, ob das überhaupt möglich ist? Oder gibt's das überhaupt unmöglich?
Ja, natürlich, unmöglich gibt's auch, aber ich sage mal, alles Unversuchte bleibt dann ja tatsächlich unmöglich. Also man muss es ja irgendwie versuchen und da muss man natürlich Hausaufgaben machen. Also so 50 Kilometer, ja, da kannst du einen Haken dran machen, das kann man natürlich schwimmen jetzt an Strecke, das ist jetzt kein Ding, ja. Aber halt Strömung, Wetter, ja, dieses ganze Meeresleben da unten. Ich meine, da bist du natürlich auch nicht allein unterwegs, ne? Also Schellen, da hast halt auch schon ein paar größere Haie, die da rumschwimmen und so weiter. Und man will natürlich, also erstmal möchte man selber ja auch nicht irgendwie verunfallen bei so einem Versuch, der ja irgendwie die Leute wieder in Resonanz mit dem Meer bringen soll und so weiter. Und wenn mir dann was passieren würde, dann wäre es ja eigentlich doppelt übel. Also für mich persönlich wäre das natürlich ein voll Desaster, ja. Ich will ja auch irgendwie gesund wieder nach Hause kommen, aber halt auch als für die ganze Aktion. Ich meine, wenn ich da von so einem Bullenhai da zerrissen werde, wäre das jetzt nicht so geil, ja. Also auch als auch in der Außenwirkung.
Genau, auch nicht für die Haie wäre das eine ganz schlechte Promo.
Genau, für die Haie wäre es auch richtig blöd, ne? Also für alle. Und deswegen muss man sich da schon, aber das Restrisiko bleibt natürlich immer, aber lange Rede, kurzer Sinn, man muss sich natürlich für solche Dinge wirklich intensiv vorbereiten. Und das war gerade auf den Seychellen eine riesen Aufgabe.
Und ja, erzähl mal, was waren denn für dich so die, was hat es zu so einer großen Aufgabe gemacht? Vielleicht noch viel mehr als andere Swims?
Ja, das eben, das war ja auch auf Helgoland schon der Fall, dass sich natürlich, wir lesen immer Klimawandel und so weiter, aber Meeresströmungen verändern sich einfach gerade. Das ist einfach ein Fakt. Verändern sich aber in Bereichen, die natürlich für uns Menschen oder für, sagen wir mal, zivile Seeschifffahrt, was auch immer, völlig irrelevant sind. 1,5, 2,2, 2,5 Knoten Strömung aus einer anderen Richtung ist einfach für jemanden wie, keine Ahnung, Boris Herrmann, die interessiert das überhaupt nicht, ja? Wenn der darüber ballert, da mit seiner Plastikkiste, ja? Ja, mit seinem Carbon-Koffer, ja? Aber als Mensch in so einer Badehose, der ist einfach Feierabend. Ja, wenn du so Durchschnittsgeschwindigkeit 3,8, früher bin ich immer auf 4 Kilometer pro Stunde, mittlerweile schwimme ich nur noch 3,8 im Mittel, dann ist einfach Feierabend. Dann stehst du da, ja? Also dann schwimmst du und kommst nicht voran. Und das ist ein Fakt, dass zum Beispiel auf den, nicht nur auf den Seychellen, aber auf den Seychellen können wir das jetzt mit Sicherheit sagen, weil wir uns wirklich jahrelang jetzt massiv mit den Strömungen dort beschäftigt haben, die Strömungen laufen teilweise 180 Grad anders, also exakt in die andere Richtung, und als die vor ein paar Jahren noch gelaufen sind. Und das ist natürlich etwas, das entscheidet auch massiv darüber, ob so ein Vorhaben gelingt oder scheitert.
Mhm. Du hast mir mal ein Buch empfohlen oder geschenkt, ich weiß gar nicht mehr. Da ging es um die Ursprünge des Extremschwimmens und wie hieß der Kerl nochmal, der damals,
der Deutsche?
Ja.
Otto Kemmerich.
Otto Kemmerich, genau. Also eine Legende. Da lohnt es sich auf jeden Fall. Der Mensch als Fisch heißt das Buch, glaube ich.
Ja, genau.
Lest euch das mal durch. Es ist wirklich extrem unterhaltsam und gibt einen tollen Einblick, wie das damals war. Und damals, Otto Kemmerich war ja eine Sensation. Da hat sich die Presse versammelt, an den Stränden waren hunderte Menschen, wenn er losgeschwommen ist, und hunderte haben ihn dann am Ziel erwartet. Wie war das auf den Seychellen? War das vielleicht so ein bisschen für dich wie damals für Otto Kemmerich, oder gab es da nur die PR, das Marketing der Insel, die da standen und ein paar Instagram-Videos gemacht haben?
Nein, also das war jetzt nicht so, dass wie bei Otto da die Leute da alle am Strand standen oder so. Nein, das war nicht der Fall. Aber das ganze Projekt, auch vor dem Hintergrund, dass ich ja das vor 3 Jahren schon mal versucht
dazu
habe
kommen wir gleich,
und
ja.
Es nicht schaffen konnte an dem Tag, das nimmt die Leute schon mit. Also das auch jetzt, das hat die Leute wirklich extrem ja berührt und hoffentlich auch in die richtige, den einen oder anderen in die richtige Richtung beeinflusst. Das ist ja auch der Aufhänger für ein Meeresschutzprojekt, was wir jetzt da aufsetzen. Und in dem Zeitraum, in diesen 3 Jahren, wo ich dort mehr oder minder präsent bin, auf den Seychellen, engagiert bin mit diesem Projekt. Und vielleicht war es auch ganz gut, dass ich es diesmal nicht so im ersten Versuch so ganz, na, für Außenstehende so, wie er sich kommt, dann Man of the Ocean, der schwimmt ja überall durch, so Haken dran.
Bisher hast du nämlich alles im ersten Versuch geschafft.
Unter wirklich teilweise auch den verrücktesten Bedingungen, aber da hatte ich einfach überhaupt keine Chance, ja.
Ja, erzähl mal.
Und das macht was mit den Leuten. Und ganz kurz der Punkt noch zu Ende. Man muss sich vorstellen, dass, ich meine, wir fahren ja in Urlaub, wir sind ja hier, dein Podcast, ja, das Meer, ich meine, den hören die Leute, weil wir lieben ja alle das Meer. Aber wir müssen auch verstehen, es gibt auch Leute da draußen, gerade übrigens in so Inselstaaten, die lieben das Meer nicht. Die hassen das Meer auch. Also die haben Angst vor Meer. Die empfinden das als Bedrohung, ja, und die können auch alle nicht schwimmen. Auf den Seychellen kann, glaube ich, nur einer von 100 Leuten kann überhaupt schwimmen. Und was das Schönste ist für mich mit diesem Projekt Swim for the Ocean Seychelles, ist, dass zum Beispiel, also wir haben jetzt nicht genau nachgezählt, aber über 300 Kinder haben jetzt schwimmen gelernt in diesem Zeitraum, weil ich da irgendwelche Schwimmkurse veranstaltet habe oder so, sondern weil die auch Man of the Ocean mäßig sein wollen. Die wollen auch irgendwie wie ich sein und haben sich das irgendwie selber irgendwie beigebracht. Ja, also das ist irgendwie doch wieder etwas populärer geworden, weil für dieses Schwimmen, so wie ich es mache, natürlich auch durch diese Regeln von Captain Webb, ja, nur Badehose, was jetzt nicht weiter schlimm ist. Weil auf den Seychellen ist das Wasser ja auch so warm. Aber man braucht halt dieses ganze Zeug, was hier auf der Bootsmesse verkauft wird, dafür auch nicht. Das kann ja jeder machen, wirklich. Ich meine, Kitesurfen und Wingfoilen, was es da noch alles gibt, auch total toll. Ich will das gar nicht runterreden. Aber da musst du natürlich privilegiert sein. Du musst das ganze Equipment haben und du musst ausgebildet. So. Aber schwimmen, einfach nur schwimmen, als schwimmen das Meer zu erfahren, ist eine, die direkteste Art. Und dafür brauchst du einfach nicht viel. Und das ist einfach so toll. Das ist so ein schönes Signal, so ein schöner Impuls, der da gekommen ist. Und ich hoffe auch, dass der, dass der auch nachhallt, ja. Das ist irgendwie, dass man die Leute wieder in Resonanz bringt mit dem Meer.
Schöner Aspekt. Darüber hatte ich noch gar nicht nachgedacht, dass das Schwimmen ja wirklich niedrigschwellig ist. Und das einzige Privileg, was man braucht, ist, dass einem jemand beibringt, wie man schwimmt. Und danach kann man das einfach machen. Mehr brauchst du nicht.
Genau, und dazu kommt ja auch noch, dass das irgendwie auch lebenswichtig ist.
Ja.
Mein Gott, niemand, der jetzt hier zuhört oder so, muss ja hier irgendwie nach Helgoland schwimmen oder so, ja. Aber wenn die irgendwas mit der Fähre mal ist oder wenn man irgendwo mal reinplumpst, ja, aus Versehen. Aber sich über Wasser zu halten, das ist doch, jeder sollte die Möglichkeit auch bekommen, dass er sich das erarbeiten kann, ja.
So, dann lass uns doch mal in den ersten Versuch springen. Wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, aber ich glaube, es ist trotzdem gut, jetzt noch einmal in diese Situation reinzugehen, um diesen Spannungsbogen aufzubauen, was es dann bedeutet, dass du jetzt vor 2 Monaten nochmal gestartet bist. Wie verlief dieser erste Versuch?
Genau, das war im April 22. Und ich war vorher schon auf den Seychellen, habe mir also das angeguckt, weil wir reden immer über die Strecke. Ja, 50 Kilometer, was das schon auch eine Herausforderung ist. Aber es gibt halt noch eine zusätzliche Herausforderung. Wir kennen ja alle immer diese Bilder oder diese Filme, Robinson Crusoe oder sowas, da irgendwie schiffbrüchiger, hält sich an so einem Stück Masten fest. Und dann in der nächsten Filmszene, dann liegt er ja immer ohnmächtig an so einem weißen Sandstrand. Ja? Mhm. Das ist aber nur Film. In Wirklichkeit ist es so, dass wenn du kurz vor so einer Insel bist, dann hast du Riffe, die da vorne kommen. Und die Wellen gehen über dieses Riff rüber und brechen natürlich auch an dem Riff. Und das ist wirklich absolut lebensgefährlich. Deswegen gibt es auch ganz, ganz wenige Punkte und die muss man sich vorher sehr, sehr genau angucken, wo man überhaupt an den Strand rankommen kann. Als Schwimmer in dem Fall, auch übrigens mit dem Boot, das ist irgendwie eine Riesengefahr, ja. Dazu kommt ja, ich kann jetzt nicht minutiös planen, wann ich dann da ankomme. Ja, also das ist, wir reden ja über ein größeres Zeitfenster, Ebbe, Flut und so weiter. Und da mussten wir erstmal gucken, von wo startet man und wo kann man überhaupt anlanden. Und wo startet man? Da haben wir zum Beispiel nach Helgoland, haben wir als 1,5 Jahre haben wir da rumgeforscht, rumgeguckt, Strömungsmodelle, von wo man überhaupt startet. Das war hier auf Maher, dann dieser Punkt war etwas einfacher. Das war Karana Beach, wer schon auf den Seychellen war, auf Maher, das ist irgendwie ein wunderschöner Strandabschnitt mit so einem tollen Hotel auch da in der Nähe, aber der Strand ist auch frei zugänglich, also wenn ihr mal da seid, fahrt unbedingt dahin, Karana Beach ist einfach der Hammer. Von dort bin ich gestartet, auch in der Nacht, beziehungsweise bei dem Versuch 22 am Nachmittag, also da war noch Licht, weil wir halt auch ziemlich Presseaufkommen und sowas hatten und dann halt nach Maher zu schwimmen. Es war aber so, dass das Wetter, es hieß immer, April wäre eine super Saison, bevor praktisch, weil sich so zwei Sturmperioden dann, das ist so ein Zwischenfenster und dann kommen die Winde runter. Auf den Seychellen dort hast du nicht diese Wahnsinnswassertiefe. Der Deep Sea Dench, der Tiefseegraben, der ist weiter draußen. Die Durchschnittstiefe zwischen diesen beiden Inseln liegt nur so bei 50 Metern. Und je flacher das Meer ist, desto mehr Impact hat der Wind. Deswegen mussten wir also gucken, dass wir eine Phase erwischen, wo wir relativ wenig Wind haben, womöglich noch den Wind aus der richtigen Richtung wegen Strömung und so weiter. Und das war schon nicht der optimale Tag. Und ich muss auch sagen, irgendwie, ich habe mich auch irgendwie so ein bisschen hinleiten lassen. Also ich war an diesem besagten Tag, wo ich dann um 18 Uhr gestartet bin, war ich am Vormittag so ganz alleine am Strand und habe da rausgeguckt und da hat der Indische Ozean eigentlich schon so zu mir gesagt, ey, pass mal auf, heute bleibst du mal lieber zu Hause. Aber ich habe das dann ignoriert. Ich habe gesagt, ach, komm her jetzt irgendwie los. Ich habe das irgendwie erzwungen und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also nach 3 Stunden musste ich schon abbrechen. Das war einfach nicht machbar für einen Menschen und vor allen Dingen nicht. Also vielleicht hat irgendein Mensch das geschafft. Ich auf jeden Fall nicht. Mit meinen ganzen Erfahrungen, mit meinen ganzen keine Chance an dem Tag.
Also 3 Stunden, da war es, wie viele Kilometer warst du da?
Ja, gefahren? Das ist ja auch der nächste. Wir hatten gleich von Anfang an eine Strömung, die komplett von der Seite, von vorne kam. Komplett anders als berechnet. Und ich bin, glaube ich, in der ersten Stunde nur, in einer Stunde irgendwie, glaube ich, 900 Meter nach vorne gekommen. Und dazu kam, dass die Wellen, wir hatten so Kreuzsee und ich hatte so ein Begleitboot dabei von der Küstenwache. Das war sehr groß, das war so ein Stahlboot und das ist ein paar Mal die Welle runtergerutscht seitlich und dann fast auf mich drauf. Ja, also ich habe das Boot dann so an die Schulter gekriegt und dann wurde es auch dunkel. Ich meine, das war ja auch bezweckt. Ich schwimme dann ja auch immer in der Nacht, auch wegen den Haien und so weiter. Und wenn du dann nachts auch noch Gefahr läufst, dann von deinem eigenen Boot erschlagen zu werden, also das ist einfach, da musst du auch mal wirklich vernünftig sein und sagen, so, pass auf, jetzt hier Schluss. Und das war auch die absolut richtige Entscheidung.
Wir hatten es schon, wie gesagt, schon mal besprochen, aber trotzdem, erzähl uns doch mal, wie schwer das für dich ist, so in so einem Moment dann aufzugeben. Oder war das dann total einfach? Also wie geht's dir dabei? Weil ich meine, es ist ja... Kannst du mir nicht erzählen, dass da kein Druck im Spiel ist bei der ganzen Vorbereitung, die Presse, die ganzen Leute, die da mit dabei sind und so. Irgendwie muss da doch der Druck sein, scheiße, wenn ich jetzt hier das Handtuch schmeiße, dann enttäusche ich die alle und die haben alle investiert.
Ja, das schwingt mit, zweifellos. Ich kann aber ganz gut, weil wer mich kennt und sich so ein bisschen mit mir beschäftigt hat, was ich so mache und wie lange ich das schon mache, ich mache das ja schon sehr lange im Verhältnis zu anderen und ich habe das ja gemacht, als das überhaupt nicht, da gab es keine Anerkennung und auch kein Interesse. Es sind überhaupt keine Sau interessiert, was ich da mache. Ja, da haben die alle nur mit dem Kopf geschüttelt irgendwie, da war ich immer nur der Wahnsinnige, der irgendwie rumschwimmt. Also ja, ich kann mich, ja, natürlich ist da jetzt Erwartungsdruck dabei, auch an sich selber, an das Team und so weiter, aber ich kann mich in dem Moment, wenn ich dann ins Wasser gehe, eigentlich komplett davon lösen. Und für mich ist es selber, und das ist auch so, mein Antrieb ist natürlich auch irgendwie mit dem Meer so zu fusionieren. Und das hat an dem Tag zum Beispiel auch überhaupt nicht funktioniert, hat gar nicht geklappt. Das war eigentlich ein Kampf. Ja, und man kann mal ein paar Stunden lang kämpfen da draußen, aber du kämpfst ja dann, wenn man sich jetzt einredet, man würde gegen das Meer kämpfen, das ist ja ein Kampf, den du sowieso nicht gewinnen kannst. Und da musst du auch nicht Jürgen, mein Schwager, der immer dabei ist und der mich ja so gut wie niemand anders kennt, der auch irgendwie für die Sicherheit verantwortlich ist, an Bord in Bezug auf mich. Da musste Jürgen auch gar nicht irgendwie großartig da auf mich einreden oder sowas. Wir haben relativ schnell dann entschieden oder auch hat das Akzept gefunden, dass es jetzt keinen Sinn macht, sich da durchzukämpfen. Ich habe dann sogar, als ich dann an Bord gegangen bin, also abgebrochen habe und wir zurückgefahren sind, also wir sind dann zu der Insel gefahren, wo ich dann in der Nacht, wo ich eigentlich hinschwimmen wollte. Und ich habe dann nach 5-6 Kilometer vor der Insel, also vor Ladik, zum Kapitän gesagt, ob er mir bitte einen Gefallen tun kann und einmal nochmal anhalten kann. Und da waren die Bedingungen genauso. Und das war nochmal eine gute Bestätigung.
Du bist nochmal reingesprungen.
Ich bin nochmal rein und nur so für mich. Ich wollte einfach nochmal wissen, wie das viel, viel weiter draußen ist. Und es war genauso. Und da war ich auch total... ich bin nach wie vor völlig im Reinen mit mir. Das war einfach die richtige Entscheidung. Aber ja, aufzugeben ist manchmal schwieriger, als unter allen Umständen weiterzumachen. Und weiterzumachen im Bewusstsein, dass man ja auch die Option hat, aufgeben zu können, ist einfach was anderes.
Hm. Hat es vielleicht auch auf irgendeine Art und Weise etwas Schönes, dass das Meer dich auch mal nicht durchgelassen hat? Dass das Meer vielleicht mal so die Zähne gezeigt hat und gesagt hat, ey, heute gibt's keine Verbindung, heute nicht, Bürschchen. Ist das nicht irgendwie auch schön, dass das auch mal passiert und dadurch irgendwie das Meer noch mal geheimnisvoller, noch mal gewaltiger wird, als wenn es irgendwie immer klappt? Oder ist das irgendwie so ein Quatschgedanke?
Ja, also ich bin ja jemand, der ziemlich einlassend ist. Also gerade in Bezug auf die Natur, gerade in Bezug auf das Meer. Und deswegen ist mir bewusst, dass das Meer sich, ja, leider, muss ich sagen, auch überhaupt nicht für mich interessiert und nicht mit mir befreundet ist. Ich bin dem Meer einfach total scheißegal. Ja, das Meer macht einfach, was es will. Das war schon immer da. Und das Meer interessiert sich auch nicht dafür, wer ich bin oder was ich jetzt gerade hier vorhabe. Das habe ich viele, viele Stunden schon zurückgemeldet bekommen. Obwohl, ich sage euch auch, natürlich kommen dann diese Gedanken und du wünschst dir das und denkst, ach komm, ich bin es doch, Abby, und komm jetzt, lass mich jetzt hier durch und oh, ich mache doch auch so viel für dich und so, ne? Und ja, wenn man dann die Augen offen hat und die Ohren an und die und dann kommt so zurück und sagt, hey, du machst das für dich. Für mich interessiert das hier überhaupt nicht. Ja. Und das ist eine sehr harte Erkenntnis. Und deswegen war das aber, um zu deiner Frage zurückzukommen, das war keine Überraschung. Und das war jetzt auch nicht besonders schön, aber auch nicht besonders schlimm. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Ich hatte auch keine offene Rechnung. Also ich wollte das auch nicht erzwingen, deswegen habe ich mir auch diese 3 Jahre genommen. Das Einzige, was mich wirklich irgendwie, was ich extrem schade fand, eigentlich viel schlimmer als der Gedanke, dass man das jetzt nicht geschafft hat, war eigentlich, dass man es nicht geschafft hat, in Resonanz zu kommen mit dem Indischen Ozean auf dieser Strecke. Und deswegen habe ich gesagt, ach komm her, ich probiere das nochmal. Probier das nochmal. Es gibt keine Garantie. Ja? Da kannst du. Es gibt ja Leute wie ein Kumpel von mir aus Australien, der war, glaube ich, schon jetzt 10-mal in Japan und der hat es noch nicht geschafft, von Honshu nach Hokkaido zu schwimmen. Ja.
Aber der kann nicht loslassen.
Der hat schon irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viel, der hat schon 70.000, 80.000 Euro ausgegeben und so weiter und losgelassen. Jetzt hat er erstmal gesagt, er hat die Schnauze voll und die kennen den natürlich ja schon alle. Ich glaube, der kriegt auch schon Discounts da. Die haben wir schon in seinem Hotelzimmer, es gibt ja nur ein Hotel, da haben die wahrscheinlich schon so einen Teppich ausgelegt und so ein Messingschild an sein Zimmer gemacht. Aber du kannst das nicht erzwingen.
Heute habe ich eine Podcast-Empfehlung für euch. Frei raus, der Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Abenteurer und Buchautor Christo Förster, den ihr vielleicht auch schon als Gast im Helden der Meere Podcast kennengelernt habt, geht jede Woche der Frage nach, wie es gelingen kann, mehr Freiheit und Abenteuer in unser Leben zu bringen. Dich erwarten verrückte Geschichten, ehrliche Inspiration für große und kleine Abenteuer und Praxistipps für den Alltag. Christo geht es immer um das Entdecken und das Aufbrechen und um die Lust darauf, ganz besondere Momente zu kreieren. In seinem Podcast spricht er mit bekannten Persönlichkeiten wie Benno Fürmann, Christine Thürmer und Tobi Schlegel. Meine ganz persönliche Empfehlung sind die Interviews mit dem Dschungelkind Sabine Kügler und die mit Anselm Panke. Die haben mich wirklich sehr bewegt. Christo erzählt aber auch in Solo-Folgen davon, wie es ihm selbst zum Beispiel bei einem 100-Kilometer-Marsch rund um Hamburg ergeht, wie es sich anfühlt, 24 Stunden auf einem Baum zu verbringen oder wie es ihm mit Hilfe der Natur gelingt, wichtige persönliche Entscheidungen zu treffen. Was ich an Freiraus liebe, dieser Podcast löst in mir eine riesige Abenteuerlust aus und zeigt mir zugleich, dass das nächste Abenteuer nicht weit weg sein muss, sondern schon am selben Tag vor der eigenen Haustür losgehen kann. Jeden Dienstag erscheint eine neue Folge und am besten abonnierst du Freiraus einfach dort, wo du Podcast hörst, um keine Folge zu verpassen. Informationen findest du unter christoförster.com/freiraus.
Ja, Na, lass uns doch mal jetzt in den aktuellen Versuch hineingehen und ja, einfach von vorne bis hinten. Ich habe nämlich tatsächlich mich auf unser nächstes Gespräch gefreut und mich noch gar nicht so sehr damit auseinandergesetzt. Also ich bin jetzt wirklich extrem neugierig. Wie ist es diesmal für dich gelaufen? Nimm uns mal mit, einfach von Start weg. Was war da los?
Ja, erstmal muss man natürlich, wie gesagt, zu Hause geht die Arbeit halt los. Ja, BSH, Bundesamt für Sichtschifffahrt und Hydrographie, unterstützen mich ja toi mit Strömungsberechnungen. Torga Brüning hat da über die Jahrzehnte Wetterdaten reingeladen, Modelle errechnet und so weiter.
Die haben schon extra eine Stelle geschaffen, um...
Nein, aber es ist schön, dass sie mittlerweile das offiziell auch machen.
Ja, cool.
Die sind ja auch in der UN-Ozeandekade, genauso wie ich. Und daran haben schon erkannt, ich meine, die, das ist eine Bundesbehörde und die sind nicht dafür da, um irgendwelche Freizeit- oder irgendwelche Sportler da mit Daten zu versorgen. Das auf keinen Fall. Ne? Das sind ja auch Steuergelder. Aber mittlerweile darf Torga Brüning auch im Rahmen der Wattenmeer-Odyssee, was ich da davor gemacht habe, offiziell halt dafür arbeiten. Und die wissen natürlich überschaubar, ja. Aber das ist einfach eine schöne Geste. Also bin ich auch, also vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Dann habe ich natürlich noch meinen Nautiker dabei, ja, der Wolfgang Schmidt, irgendwie über 70 Jahre alt, auf allen 7 Weltmeeren gewesen, voll im Thema. Und der, also ich glaube, dass es gibt niemanden, gerade, der sich so gut in diesem Seegebiet auskennt wie Wolfgang Schmidt. Wolfgang hat einfach das alles komplett durchstudiert. Ja? Also, das ist einfach irre. Das gehört auch zur Vorbereitung. Und dann habe ich natürlich meinen eigenen Skipper noch mitgenommen, Dennis Allers, Helgoländer, der auch mich bei den Wattenmeer-Odyssee und nach Helgoland halt begleitet hat, weil der hat einfach die meiste Erfahrung, wenn es darum geht, irgendwie bei diesen langsamen Geschwindigkeiten mit einem großen Boot bei extrem hohen Wellen und so weiter neben einem Schwimmer zu fahren. Ja. So.
War das beim ersten Versuch, war der da auch dabei?
Ja, oder? Der war da auch dabei, aber das ist natürlich Boot von der Küstenwache, die haben ihn auch nicht, also das war halt auch wie, es gab, wir konnten doch vorher nicht testen wirklich so mit diesem ganzen Setup und das war einfach auch etwas, da kamen mehrere Dinge zusammen. Dann Jürgen natürlich dabei, so, aber du musst erstmal diese ganzen Leute auch mitnehmen und auch selber bezahlen. Ich lasse mir das ja auch nicht von den Seychellen, wahrscheinlich hätte das auch funktioniert, wenn ich gesagt hätte, so komm hier, irgendwie, aber ich lasse mir das auch nicht bezahlen, weil einfach, ich will mir das auch erhalten, in meiner Meeresbotschafterrolle dann einfach auch neutral zu sein und nicht irgendwie abhängig, dass ich irgendwelchen Firmen, irgendwelchen Leuten irgendwie nach dem Mund reden muss. Da kommen wir später vielleicht nochmal zu. Ja? Also nimmst du natürlich auch richtig Kohle in die Hand. Ja? Du nimmst da 40.000 Euro in die Hand für so einen Versuch. Ja? So, und fährst dann dahin und dann konnte ich jetzt auch nicht irgendwie da wochenlang auf dem Seychellen da irgendwie rumhängen. Ich habe natürlich auch Jobs zu Hause und so weiter, ja. Also ich hatte ein Zeitfenster von, wir sind dann bewusst übrigens, weil wir diese Wetterdaten analysiert hatten und Strömungsdaten, sind wir dann, und es gab nur im letzten Jahr, also im Jahr davor, 2024, gab es nur, ich glaube, 3 Tage im Jahr, im gesamten Kalenderjahr, wo die Bedingungen so waren, dass es theoretisch möglich gewesen wäre, diese Strecke zu schwimmen. Und 2 von diesen 3 Tagen waren im November. Ende November, Mitte, Ende November. Und da haben wir uns dann, du musst dich dann auch irgendwann festlegen, deswegen haben wir gesagt, okay, wir nehmen das Zeitfenster 25. November bis, ich glaube, irgendwie 5. Dezember. Ja, da waren wir da unten. Und ja, und dann sah es wirklich so aus, dass wir gerade angekommen waren und da eröffnete sich auch eines dieser Fenster. Das war jetzt nicht absolut optimal, aber es sah wirklich gut aus. Und dann haben wir gesagt, alles klar, das Ding nehmen wir. Ja, und das war auch die richtige Entscheidung. Und dann waren wir wirklich einen Tag nach Ankunft, ging es dann los. Ich bin dann um 23.30 Uhr gestartet. Eigentlich war Start um 22 Uhr geplant, aber mein Freund und Hauptansprechpartner, der halt local ist, also Seychellois ist, hat sich noch verspätet beim Start. Er ist 1,5 Stunden zu spät gekommen. Das gehört auch irgendwie dazu. Ja.
Und da konntest du in dem Moment drüber lachen oder hättest du den auf den Mond schießen können?
Nein, Jürgen ist völlig ausgeflippt und hat mich dann angerufen. Ich habe natürlich an diesem Strand gestanden, dann im Dunkeln da alleine und beziehungsweise ich hatte noch einen Spiegelreporter dabei, wir beide waren dann am Strand. Die Jungs auf dem Boot haben dann am Hafen auf Mervyn gewartet und Jürgen ist völlig ausgeflippt und sagt, ey, wir müssen jetzt los, 22 Uhr, dass die Strömung werden schlechter und so weiter, Schedule und wir hauen jetzt einfach ab, da sollen irgendwie nachkommen und so weiter. Und dann war mir in diesem Augenblick aber klar, wie wichtig das für die Leute ist, wie wichtig das für so jemanden ist. Man hat da diese einmalige Chance, die Leute dann mitzunehmen, direkt auf so eine Reise. Und ich habe dann gesagt, ah komm, ja, ist scheißegal, Wir warten auf den. Ich schwimme nicht ohne den. Und wenn die Strömung dann halt nachher schlechter ist, dann schwimme ich halt noch 3 Stunden länger, ist auch scheißegal. Ja. Und dann kam er dann halt auch. Und
weiß man, warum er zu spät war?
Ja, ja. Er sollte noch einen Generator besorgen, den Stromgenerator, den wir brauchten an Bord. Den hat er natürlich auch von einem Kollegen besorgt, der auch Seychellois ist. Und wenn die sich wahrscheinlich dann für 9 Uhr verabredet haben, dann war der andere auch erst um 10 Uhr da. Ja. Also potenziert sich das ja so hoch.
Ja, für die war das wahrscheinlich recht pünktlich.
Ja, da war sich schon irgendwie bewusst, wie wichtig das alles ist. Aber egal, das Ergebnis ist, man kann sich nicht vorstellen, wie wichtig das für ihn war, dabei zu sein. Und wie dankbar er ist dabei und so weiter. Und das war mir in dem Fall wichtiger. Das war mir wichtiger, als jetzt irgendwie das optimalste Fenster unter den Umständen zu erwischen. Ja, und dann ging es halt los und wir hatten wirklich gute Bedingungen. Wir hatten am Anfang ein paar Probleme mit dem Streamer. Jürgen hatte mir so einen Streamer gebaut. Das ist so ein Tuch, was unter Wasser gespannt wird, neben dem Boot herläuft, damit man so für die Orientierung auch so ein bisschen als Haischutz, wobei ich das jetzt irgendwie nicht so sehe, dass das jetzt unbedingt wirklich vor Haien schützt, wenn die sich entscheiden würden, da zuzuschlagen. Ja, dann lassen die sich auch nicht davon abhalten. Aber für die Orientierung war es halt super. Und da hatten wir am Anfang ein bisschen mit zu kämpfen, weil das Ding auch nicht richtig gerade lief. Und da musste ich dann noch so ein bisschen nachfixieren. Aber irgendwann kommt man dann in so einen Rhythmus und dann lief es auch wirklich gut. Ja, also schöne durch die Nacht durch. Morgens dann, wenn die Sonne rauskommt, das ist immer so ein richtig tolles Gefühl, ja. Also dann merkt man auch, dass wir Menschen einfach auch so Sonnenkinder sind, ja. Wenn dann die Sonne, ich meine, es ändert sich ja gar nichts. Es bleibt genauso blau, es bleibt genauso dunkel, es bleibt genauso tief. Aber irgendwie, wenn die Sonne rauskommt und man, wenn die Nacht dann vorbei ist und dann, das ist einfach schön. Ne? Da kamen auch so Delfine vorbei und so. Das war irgendwie echt schön. Ich habe es auch total genossen. Ich war in diesen 13 Stunden, die das gedauert hat, habe ich nicht eine einzige Sekunde irgendwie den Glauben, ich war absolut überzeugt davon, dass das funktioniert. 1000%ig. Das hatte ich bei keinem anderen meiner Versuche vorher. Da habe ich zwischendurch immer irgendwie mal gehadert. Ich habe zwischendurch immer mal mit dem Aufgeben irgendwie nicht geliebäugelt, aber das war halt immer, das schwang immer mit. Aber dieses Mal war das, ich war zu allem bereit. Was auch eine Gefahr ist. Ja, du lässt dann. Ja, du musst da drauf sein wie das Messer. Ne?
In welchem Moment war die Verbindung mit dem Meer da? Das, was beim letzten Mal nicht geklappt hat?
Sofort, super.
Sofort?
Sofort da, voll spitze. Richtig gut. Aber halt auch so in meinem Dialog mit dem Ozean, die jetzt zuhört, denkt wahrscheinlich so, André, der hat's ja nicht mehr alle, aber ich spreche ja auch mit dem Meer und da kommt auch manchmal was zurück und da kam halt so zurück, da, eben genau dieser Dialog dann, ne? Wo ich gesagt habe, komm her hier, super, danke. Aber irgendwie habe ich so auch, ist auch schön, dass du jetzt mitmachst, weil ich mache ja auch irgendwie das und das und das für dich. Und da kam so zurück, ey, Junge, das ist mich überhaupt nicht. Ja, das interessiert mich alles überhaupt nicht. Du machst das doch für dich. Für mich musst du das nicht machen. Ich setz das alles aus.
Ja. Und das funktioniert so, dass sozusagen du stellst dir deine Fragen und es poppt so als Gedanke dann die Antwort in dir auf.
Ja, ich bitte normalerweise um nichts. Also, habe ich auch schon mal gemacht, wenn ich ganz ehrlich bin, aber ich war neulich in Rom und dann auch in diesem Petersdom und ich bin jetzt kein besonders gläubiger Mensch, aber ich habe mir dann vorgestellt, mein Gott, wenn Gott jetzt irgendwie das, alle wollen immer was von dir. Ihr bitte macht das irgendwie so, bitte kann man meine Autoschlüssel wiederfinden oder keine Ahnung was, ja. Alle wollen immer nur irgendwas von dir, ne? Und bitten dich, aber keiner sagt mal, ey Mann, geil hier, danke, dass du da bist, ey, du bist einfach der Allerbeste oder so. Deswegen bin ich, wenn ich im Meer bin, bitte ich nie um irgendwas. Ja, oder flehe da irgendwie rum oder schimpfe da rum. Das sowieso nicht, ja. Aber ich versuche natürlich, man ist da so viele Stunden mit sich alleine, mit dem Meer und mit dem Ozean so direkt und ja, dann passiert das halt schon. Und das ist auch schön. Ne?
Ist das Meer für dich etwas Göttliches, wie ein Gott?
Auf jeden Fall ist das Meer einmal so ein ganzer Lebensraum und was Uraltes. Also was schon immer da war. Das ist irgendwie was viel, viel älter ist und viel weiser ist und viel mehr halt auch ist, als wir Menschen uns das immer ausmalen. Ja? Wenn ich dann jetzt gerade so die ganze Politik betrachte, dann mein Gott, so ein Ozean, da muss ich doch, der kann nur mit dem Kopf schütteln. Außerdem sind wir ja sowieso nur so eine einzige Schrecksekunde für so ein, wir als Menschen. Mhm. Mit was wir uns einmal auseinandersetzen, das interessiert so ein Ozean ja alles überhaupt nicht. Mhm. Und das ist auch irgendwie gut so.
Mhm. Wie war es denn dann, als du angekommen bist? Es lief ja scheinbar alles rund, gab keine Rückschläge,
ja,
oder
also
doch?
Ja, also ich meine, das geht mir jetzt auch nicht locker aus dem Handgelenk, ne? Das ist schon ein ganz schöner Struggle dann auch, ja. Gerade zum Schluss, diese Situation, die ich ansprach, wo man dann durch diesen Kanal schwimmen musste, nochmal bei extremer Gegenströmung, um es an diese Insel zu schaffen, dann hast du da auch in diesem Strömungskanal sitzen halt auch viele Haie, also musst schon auch hellwach bleiben bis zum Schluss, aber wenn man es dann halt geschafft hat und dann da an Land geht und so, und dann, das ist natürlich dann irgendwie einfach toll, ja. Tolles Gefühl. Wobei, dann ist es auch vorbei. Und also ich reiß dann auch nicht da die Arme hoch und flippe da irgendwie aus. Also ich habe dann auch schon manchmal, und das war auch so der Fall, dann denke ich so, schade. Ja, tut auch irgendwie dann ein bisschen weh. Das ist diese Verbindung, wenn man dann das Wasser verlässt, geht die Bindung dann auch weg.
Wie sehr verschwimmt das Innen und das Außen, während du in dieser Verbindung bist? Es ist ja so, das hat mich sehr beeindruckt, dass ich bei einem der letzten Gespräche von dir erfahren habe, dass du nach so einem Swim wie viel? 8 Kilo mehr wiegst als vorher, weil der Körper so viel Salzwasser in sich aufnimmt. Und also das heißt, rein körperlich findet ja schon so eine Vermischung statt. Der Ozean dringt in dich ein. Ist genau. Ja, einfach so. Und ist das auch mental irgendwie so, dass es so eine, während dieser Verbindung, das so verschwimmt? Was bin ich? Was ist der Ozean?
Ja, das ist ja das Tolle, was ich gerade beschrieben habe. Also wenn das klappt, das ist einfach ganz toll, ja. Aber leider verschmilzt es auch mit den Quallen. Also ich habe zum Beispiel auch ganz schön Quallen abkassiert da wieder. Und ganz schön die Hucke voll gekriegt von denen. Aber gehört auch dazu. Ja, natürlich. Man verschmilzt halt mit dem Meer in dem Fall, und wenn man das Meer dann verlässt, dann geht diese Bindung auch wieder weg. Braucht halt mal ein paar Tage. Ja. Also es ist, man sieht ja auch immer schrecklich aus, wenn man dann da ankommt, völlig aufgequollen und so weiter. Aber gut, das gehört halt dazu. Auch die ganzen Blessuren dann von den ganzen Quallen und so, das ganze Gift und so, aber das dauert dann mal ein paar Tage und dann ist das alles wieder okay. Und darf man sich auch nicht so wichtig nehmen. Dann.
Du alter Haudegen. Was hast du aus diesem Swim auf den Seychellen mitgenommen? Für dich?
Ja, einfach diese Natur. Ja, das ist diese Präsenz wieder. Dann halt natürlich auch, dass wir uns irgendwie, wie wichtig wir das eigentlich nehmen sollten, nicht als selbstverständlich nehmen sollten, ja, nicht nur als Kulisse nehmen sollten, ja, die Leute einfach, ja, natürlich in der Politik, in den Medien drehen sich gerade die Themen um ganz andere Sachen, aber wir sollten immer wieder, und da werde ich auch nicht müde, weil ich das halt eben auch wieder dort so direkt erfahren habe, von wem wir wirklich abhängig sind. Man kann es auch anders formulieren, von wem wir auch wirklich beherrscht werden. Das ist halt die Natur, auch wenn die jetzt nicht vielleicht so im Vordergrund gerade steht. Und dieses Anspruchsdenken und diese Hochmut, den wir Menschen dann haben, das ist natürlich schade, ja, dass wir einfach auch zu dumm sind. Ich muss es einfach mal so sagen, irgendwie nicht zu erkennen, wer hier wirklich wichtig ist und wer hier wirklich die Macht hat. Das ist zum Glück nicht irgendwelche Präsidenten oder so. Das sind andere Dinge. Und denen die Aufmerksamkeit zu geben, die es bedarf, denen auch irgendwie das zu schützen, von dem wir abhängig sind, dass das zu kurz kommt, ist natürlich schade. Es ist einfach, macht mich traurig auch. Schade ist das einfach.
Wie gehst du denn damit um? Also, wie du schon sagst, die Tendenz ist nicht besser geworden in den letzten 5, 6 Jahren. Also wir kennen uns jetzt, ich weiß nicht, wann haben wir das erste Interview geführt? Vor 6 Jahren oder sowas? Ja. Um den Dreh?
Ja.
Da war so klar, ey, cool, wir wollen so dasselbe auch. Da habe ich mich immer so total mit dir verbunden gefühlt. Ne? Wir wollen irgendwie fürs Meer begeistern und da was irgendwie was weitergeben. Und ne, du hast die Blue Heart Foundation, mit der du da auch konkret arbeitest. Da können wir gleich nochmal drüber reden, was das konkret ist. Aber also ich muss schon sagen, von dieser Euphorie, mit der ich damals vielleicht auch gestartet bin, ich merke, man kann einzelne Menschen mitnehmen und das ist was so Geiles, dass man wirklich merkt, da ist jetzt, da ist eine Person, von der kriege ich gerade mit, für die macht das gerade so einen Unterschied, dass ich meinen Podcast zu hören oder von deinem Swim zu erfahren, da wird es ähnliche Fälle geben, wo Leute mit funkelnden Augen da stehen und sagen, so, mein Leben hat sich dadurch jetzt verändert und ich bin jetzt auf quasi, ich kämpfe jetzt auch für diese Sache. Und das ist was total Schönes, aber das kommt mir dann doch manchmal so klein vor im Vergleich zu dem, was an den großen Hebeln passiert, der Politik und ähnliches. Und das ist irgendwie so ein Wahnsinn, was da gerade passiert. Auch diese ganz vielen Krisen, die sich so überlagern, dass auf einmal, wenn man da jetzt irgendwie nochmal den Finger hebt und sagt, ey Leute, Klimaschutz, Meeresschutz, habt ihr das schon vergessen? Kommt man sich ja fast lächerlich vor, weil irgendwie alle sind jetzt gerade auf dem Weg in den Dritten Weltkrieg gefühlt. Das ist für mich schon auch was, das muss ich verdauen und irgendwie ist so diese Euphorie, die vielleicht mal da war, in dem, also so stark auf jeden Fall nicht mehr. Ich weiß es, also für mich macht es keinen Sinn aufzugeben.
Nein,
aber genau. Das Gefühl dahinter.
Ja, also ich kann insofern wieder etwas Hoffnung machen, wieder ein bisschen Stimmung reinbringen, dass es gibt einfach überall, egal wo du bist, gibt's Leute, die coole Sachen machen, die das verstanden haben, die sich engagieren und so weiter. Aber oftmals sind die gar nicht so laut, die nehmen gar nicht so viel Raum ein. Ja, hier so wie jetzt hier bei dir hier am Stand und hier so drumherum hast du natürlich viele von diesen Leuten so zusammen vereint. Ja, die Leute, die jetzt gerade zuhören, ihr seid auch, das ist einfach so toll, ja, ihr seid auch dabei und wir sind nicht alleine. Ja, und das Gefühl bekommt man aber, wenn man natürlich da draußen sich öffnet für diese ganzen Dinge und ja auch mehr oder minder daran teilhaben kann in Echtzeit, wenn da im Gazastreifen und in der Ukraine und im Iran.
Und die sind halt so viel lauter geworden.
So viel als lauter geworden. Gefühl. Aber man muss einfach, und gerade ich bin ja auch viel mit Kindern zusammen, mit in Schulen und so weiter, ey, die saugen das auf, ja. Und deswegen ist es auch meine absolute Lieblingsaufgabe, weil es auch meiner Leidenschaft entspricht, diese Zukunftseuphorie auch zu verbreiten, ja. Natürlich weiß ich um die Herausforderungen. Ich will gar nicht davon irgendwie ablenken, ja. Natürlich haben wir hier die eine oder andere Krise. Aber so ein visionärer, so ein Pragmatismus, ja, so Aufbruchserzählungen, das sind einfach Leute, das nimmt die Leute mit. Das darfst du echt, oder wir, ihr auch da draußen, das dürft ihr nicht unterschätzen, ja. Was das macht, da musst du nicht irgendwelche geilen Dinger bei Instagram raushauen. Und wenn du das einfach lebst, ganz authentisch vorlebst, gerade junge Leute, die wissen sofort, ob das authentisch und echt ist oder ob du da irgendeinen vom Pferd erzählst. Und nur weil die gerade so wenig gehört werden oder so wenig Sichtbarkeit haben, ja, heißt das nicht, dass es das nicht gibt. Und man darf, also das ist nur mein Tipp an euch da draußen. Leute, die das alle irgendwie verweigern, ja, und sich dann irgendwie als Opfer dann da reinflüchten. Das ist irgendwie, auf die darf man gar nicht so viel Zeit und Energie verwenden, die umzustimmen. Man sollte eigentlich mehr Zeit und Energie verwenden auf die Leute, die schon für was brennen auch, denen mal eine Bühne geben. Ja, auch wenn ihr da draußen keinen eigenen Radiosender oder Podcast oder was auch immer habt. Einfach die mitzunehmen, die so ein bisschen, dass die so ein bisschen Bestätigung, Anerkennung bekommen für das, was sie tun, im Kleinen. Das ist doch irgendwie toll.
Stimmt. Und jetzt hast du mich wieder voll abgeholt. Denn man muss ja auch dran denken, es ist halt im Leben so, es gibt Dinge, die kannst du beeinflussen und es gibt Dinge, die kannst du nicht beeinflussen. Und wenn man sich zu sehr auf die Dinge fokussiert, die man nicht beeinflussen kann, ist das ein Problem für dein Lebensgefühl, ne? Weil dann fühlst du dich ohnmächtig, dann fühlst du dich übermannt und du kannst nicht verändern, wie Dinge sind, aber du kannst verändern, wie du darauf reagierst. Und wir haben im Grunde die Wahl. Wollen wir uns auf die positiven Geschichten stützen und den Beweis suchen, dass es so viel Gutes gibt? Und du sitzt vor mir, bist der erste Beweis, ne, wie du schon gesagt hast, hier am Stand außen, da sind, ist das Ocean Collective, die Meeresschutzgebiete bieten wollen und so weiter und so fort. In meinem Podcast sind eigentlich alles Beispiele für Leute, wo ich sagen würde, und wieder eine positive Geschichte, auf die ich mich fokussieren kann. Das führt uns doch in ein viel glücklicheres Leben. Selbst wenn wir am Ende versagen und Trump das alles hier wegbombt, dann ist es halt so, aber dann bin ich doch lieber die 10 Jahre vorher noch glücklich und positiv gestimmt gewesen, als den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, oh nee, das wird sowieso so schrecklich, wie es nur werden kann.
Genau, dann kommt man halt in diese, und das geht mir ja auch manchmal so, da kommt man in diese Ohnmacht, ja, wenn man dann diese Nachrichten sieht, diese Bilder auch sieht und dann natürlich einlassend ist, mitfühlend ist mit den Leuten, die, ja, aber nochmal, ein Donald Trump, um diese schreckliche Figur auch nochmal beim Namen zu nennen, der ist ja nicht USA oder sonst irgendwas, das ist auch nur ein so ein Typ. Und sag mal, in ein paar Jahren ist der auch weg vom Fenster, ja, da geht's auch irgendwie weiter. Ja, keine Ahnung, wer dann als nächstes kommt und so, wenn das einige sagen, aber es geht aber trotzdem irgendwie weiter und es gibt da draußen auch echt genug Leute, die wirklich gut drauf sind. Die rennen jetzt auch nicht den ganzen Tag mit Hände klatschend und Chaka-Chaka-mäßig durch die Gegend. Ja, auch klar, aber die machen was. Und im Machen, wenn man etwas tut, kann man diese Dinge, die man eben nicht kontrollieren kann und denen man ausgesetzt ist, ja auch viel besser ertragen.
Mhm. Genau, finde ich super.
Es fühlt sich einfach gut an, irgendwie gute Sachen zu machen.
Ja, was genau machst du denn mit Blue Heart?
Ja, genau. Ich habe jetzt The Blue Heart als GmbH irgendwie umfirmiert, endlich.
Ah, okay.
Also ich habe jetzt den Status der Gemeinnützigkeit ganz offiziell. Also kann also auch Spenden offiziell annehmen, mit anderen Stiftungen und sowas zusammenarbeiten. Und ganz klar, in unserer Satzung als GmbH steht auch drin, wir haben uns diesen Meeresschutzthemen verschrieben. Und nochmal, ich nehme genau den Ball auf. Ja, also diese Serie Man of the Ocean, die ich beim ZDF hatte, hat Leute inspiriert. Viele Lehrerinnen und Lehrer haben mich angerufen und gesagt, Mensch, das ist cool, das zeige ich den Schülern und den Kindern oft bei Fehlstunden oder wenn irgendwie so ein Brückentag ist. Und was ich dann immer unisono erlebe, dass die irgendwie völlig Bock haben auf das da, was du da machst. Und also jetzt nicht da, die wollen jetzt nicht da irgendwie da durch die Nordsee schwimmen oder so. Ja, aber die stoßen auch so eine eigene Diskussion an, was kann man denn irgendwie machen, ja, was kann man irgendwie machen, um halt so mehr, was kann man für das Meer in dem Fall machen, auch wenn ich irgendwo in Duisburg oder irgendwo lebe, ja, so wie ich auch in Paderborn lebe, was jetzt auch nicht direkt am Meer ist. So, und den Schwung nehmen wir jetzt auf und wir machen jetzt zum Beispiel so ein Independent-Filmprojekt extra nur für dieses Format, ja, Schulen im deutschsprachigen Raum in erster Instanz, also Deutschland, Österreich, Schweiz, Jahrgangsstufe 5-9, aber kann sich natürlich auch irgendwie Jüngere oder Ältere angucken. Und ich plane gerade eine Expedition nach Kuba, aber nicht um da irgendwie da 200 Kilometer zu schwimmen, sondern ich bin eigentlich nur so der rote Faden, weil Kuba hat das besterhaltenste Riff der Welt oder eines der besterhaltensten Riffs der Welt. Weil die Kubaner, nicht weil die immer so grün waren, weil die durch diese ganzen Handelsembargos nie in der Lage waren, irgendwelche Pestizide oder Chemikalien einzukaufen. Und ich will das einfach mal zeigen, so kann es aussehen, wenn man alles richtig macht. Ja, aber einfach mal so das Positive irgendwie beleuchten. Ich meine, diese ganzen Horrorbilder, die, ich meine, abgesehen davon, dass ich das ja auch erlebe, Vermüllung und so weiter da draußen, ne, die Folgen von Überfischung und so weiter, das wissen wir ja alle, das will ich auch gar nicht irgendwie schönreden, aber man muss gerade jungen Leuten auch mal zeigen, wow, guck mal, so geil kann es aussehen.
Dafür lohnt es sich.
Ja, dafür lohnt es sich, ne? Und dann machen wir natürlich ein Projekt auf den Seychellen auch. Wir haben dort so eine kleine Ranger-Station schon aufgebaut jetzt und das ist auch auf Mahé, direkt gegenüber von der größten Schule da, um halt das einfach weiterzuführen. Die Kinder, Jugendliche, aber natürlich auch herzlich, wenn ihr mal Bock habt, geht auf meine Seite, auch ihr seid eingeladen, ihr könnt den Platz dann besuchen. Wir machen dann Exkursionen von da aus und versuchen die Leute einfach mehr wieder in diese, ja, ich wiederhole mich da, in diese Resonanz wieder mit dem Ozean zu bringen. Und das sind einfach erstmal zwei Projekte, aber das sind wie tolle, tolle Dinge, das macht einfach Spaß.
Sehr cool. Schaut mal in die Shownotes, da ist noch ein Link zur Blue Heart Foundation, heißt es gar nicht mehr, oder doch, oder?
Nein, es war nie eine Stiftung, dafür war ich immer zu klein, aber es heißt einfach The Blue Heart.
The Blue Heart, ihr findet einen Link und wenn ihr das Ganze unterstützen oder irgendwie teilwerden wollt, dann könnt ihr das darüber tun. Wir springen jetzt mal in die Kategorie Logbuch.
Logbucheintrag.
Wir reden ja immer nur über Schwimmen, komplett Schwimmen und für mich ist André Wirsig Schwimmen. Was wäre denn, wenn das Schwimmen einfach kein Thema mehr ist, wenn du nicht mehr drüber reden darfst oder einfach gar nicht mehr schwimmen darfst, was wäre denn dann übrig? Wer ist André Wirsig ohne Schwimmen? Also was macht dich aus?
Ja, ich bin Man of the Ocean. Also ich bin es einfach. Den Namen habe ich mir auch nicht ausgedacht. Das sagen immer die Einheimischen auf irgendwelchen Inseln, weil die sich einfach meinen Namen gar nicht merken können. Ja? André Wirsig, ich meine, ist ja auch irgendwie nicht so besonders prägnant. Ich bin immer Man of the Ocean für die. Und Man of the Ocean ist einfach der den vom Meer erzählt. Und wie es da draußen ist, ob also ich da schwimme oder einfach nur da drin rumhänge, ist doch völlig egal in dem Fall. Ja. Und das ist doch toll. Das ist einfach, die tollste Aufgabe, ja. Deswegen werde ich auch in Zukunft nicht mehr diese Rekorddinger da schwimmen, um irgendwelche Leute zu beeindrucken, die mir eigentlich auch völlig egal sind. Und die immer dann direkt danach fragen, was machst du denn als nächstes und nochmal mehr und nochmal weiter. Ich will gar nicht wissen, wie weit ich schwimmen kann. Ich habe Angst vor mir selbst. Ich habe vor mir selbst auch viel mehr Angst als vor irgendwelchen Haien oder anderen Dingen. Ich will das gar nicht beantworten. Weil was ist denn das Ergebnis? Dass ich mich verliere da draußen. Und ich kann auch so davon erzählen. Ich habe das so alles gemacht, irgendwie jetzt genug. Das ist Feierabend damit.
Also du musst gar nicht mehr viel schwimmen. Du willst einfach.
Ich schwimme sowieso nicht. Ich schwimme so, zu Hause schwimme ich sowieso so gut wie gar nicht mehr. Kein Bock. Ich kann ja schwimmen. Und ich definiere mich ja auch, da gibt es auch viel andere, tollere Leute, keine Ahnung, Waschi oder so, ja, der auch Ocean 7, der ballert da ja durch. Das ist ja irre, ja. Der schwimmt ja super, ja. Aber in diesem Schneckentempo da 3,8 Kilometer pro Stunde, also jetzt im Verhältnis jetzt zu richtigen Top-Schwimmern, ist ein Witz. Ja? Also ich schwimme jetzt einfach nur, um davon zu erzählen und aus dieser Perspektive irgendwie zu berichten. Kann ich auch so, ohne zu schwimmen.
Das heißt, du brauchst das Schwimmen gar nicht mehr. Du hast die Verbindung mit dem Meer, ist schon so stark geworden durch all das, was du bisher gemacht hast, und durch jedes Mal reinspringen wird es wieder aufgefrischt. Und das heißt, du bist einfach der Mensch, der mit dem Meer in Verbindung steht und für das Meer mit den Menschen spricht.
Ja, aber da, und das ist der Punkt, wo das Meer halt richtig stattfindet, das ist nämlich nicht vorne am Strand mit irgendwelchen Fischbuden oder sowas. Ja, also draußen, das ist ja das Meer. Ja, vorne ist es nur die Kulisse. Draußen findet das Meer statt. Und natürlich ohne diesen ganzen Brimborium, ohne dieses ganze technische Zeugs und sowas. Das Meer so zu erleben, wie es draußen wirklich ist, das ist, und davon zu erzählen. Und da muss ich mich gar nicht verstellen. Also ich freue mich ja, wenn einer da zuhört und offen dafür ist. Und ich freue mich auch darüber, dass immer mehr Leute werden. Aber das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe. Und der gehe ich total gerne nach. Und dafür muss ich da auch nicht rumschwimmen von A nach B. Habe ich jetzt genug gemacht.
Wenn du sagst, da draußen ist das richtige Meer, am Strand ist das alles Kulisse. Welche Charaktereigenschaften braucht jemand, um das Meer wirklich erleben zu können, überhaupt bereit zu sein, dahin zu gehen, wo man das richtige Meer erlebt?
Ja, da muss man natürlich eine gewisse Offenheit dafür haben. Ja, und nicht versuchen, irgendwie Leuten, was ich zweifellos auch gemacht habe. Natürlich wollte ich auch mir selbst irgendwie imponieren, anderen vielleicht auch Gefallen imponieren, andere begeistern über diese Leistung, diese sportlichen Leistungen. Ich komme aus dem Hochleistungssportbereich, deswegen, ja, aber das ist das Instrument. Aber das hat sich verändert über die Zeit für mich.
Aber was sind das für Typen oder für Frauen, die da rausgehen? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ne, wenn ich mit dem Ocean Collective auf High-Expedition war, da war ich mal draußen, aber wie du schon sagst, mit dem ganzen Brimborium, da war dann das Boot und dann hatte ich mein Neo und die Flossen und eine Taucherbrille und bla bla bla.
Und wir haben ja sogar die Leuten.
Genau. So. Was braucht, also da alleine rauszuschwimmen,
ja, aber ich finde,
da glaube ich, bin ich noch nicht mal richtig der Typ für. Ich weiß gar nicht, ob ich die Möglichkeit,
ja, aber müsste ja auch nicht sein. Dafür habt ihr ja mich. Ja, also du musst das ja auch nicht machen. Das ist ja auch, ich will das ja auch nicht zum neuen Sport erheben oder so. Das ist ja auch nicht ungefährlich. Also ich bin ja sogar dafür. Ich habe mich irgendwelche Leute angerufen von der DLRG, sogar witzigerweise auf Sylt. Die wollten auch dieses Vortrapptief schwimmen. Habe ich gesagt, Leute, ey. Bitte, 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 ey, überlegt euch das nochmal. Ist das wirklich eine gute Idee? Ja. Okay, ich habe das jetzt gemacht. Ja, aber das ist natürlich immer so diese Dilemma-Situation, in der man dann drin ist. Ja. Ich will ja nicht der Einzigste oder Erste war ich jetzt ja zweifellos, aber der Einzigste bleiben oder so. Ja, aber das ist einfach, ich will ja nicht das zum Sport erheben oder zur Challenge erheben. Es geht ja darum, dass man den Leuten einfach zeigt, Mensch, dieses Vortrapptief, Strömung von irgendwie 13, 14 Kilometer pro Stunde, diese Wahnsinnseinflüsse, die Nordsee, die da so brutal ist. Ich meine, deswegen heißt ja die Nordsee auch Mordsee und so weiter. Also das ist ja dann die, also ich, Leute haben unterschiedlichen Antrieb, das zu tun. Und ich will nicht hier sitzen und irgendwie darüber richten oder darüber irgendwie, dass jedem bleibt das frei, ja. Und ich will auch nicht sagen, dass ich jetzt der Einzige bin, der hier irgendwie das Meer irgendwie erklären kann da draußen. Aber
es ist schon eine sehr exklusive Gruppe an Menschen, denen das überhaupt in einem gesunden Maße zugänglich ist.
Ja. Aber so, ich meine, so ein bisschen wie Reinhold Messner. Ja, also ich liebe auch die Berge. Ich finde Berge toll. Aber ich verstehe einfach, dass ich da nichts verloren habe. Ich habe auch so einen Respekt davor, dass ich mich da gar nicht traue.
So, und was ich wissen will.
Ja.
Wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich will da raus. Was musst du in dieser Person sehen, dass du sagst, jo, das ist was für dich? Und was fehlt manchen, wo du sagst, ey, lass das sein, das ist nichts für dich?
Ja, das weiß ich gar nicht, ob ich mir das anmaßen würde, ja, aber man muss natürlich, wenn das jemand nur macht, um anderen zu imponieren oder irgendwie da einen Rekord zu setzen oder sowas, dann ist das, glaube ich, nicht der letzte oder der wirklich,
ja, der echte wahre,
der echte Antrieb, ja. Weil du musst dir auch vorstellen, was ist denn, wenn du das dann geschafft hast? Was kommt denn dann?
Ja, was kommt denn dann?
Ja, genau. Ja, fällst du dann in so ein Loch? Das ist ja der Unterschied zwischen, wenn du in Projekten denkst, in Projekten unterwegs bist oder halt irgendwie auf einer Mission bist. Und ich sage ja auch ganz offen, ich war am Anfang auch Projekt, ja, Ocean 7, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, aber schon bei 5 ging das schon los. Dass es mir gar nicht mehr so wichtig war, da irgendwie es unter allen Umständen zu schaffen, sondern dass irgendwie das, was ich dahinter erkannt habe, irgendwie für mich, das stand irgendwie im Vordergrund dann. Und das ist jetzt auch der Hauptantrieb geworden daraus. Dann bist du auf einer Mission und auch nur noch Teil des Ganzen. Deswegen, weil dieser Rückschlag damals auf den Seychellen, es nicht geschafft zu haben, würde ich jetzt hier sitzen und ich hätte es jetzt im November auch nicht geschafft, würde ich mich jetzt nicht schlechter fühlen. Ich würde genauso gut gelaunt hier sitzen mit dir.
Wie ging's dir denn nach den Seychellen, wenn wir jetzt davon sprechen? Weil du hast mir bei den ersten Gesprächen erzählt, dass du danach erstmal ein paar Tage brauchtest und völlig aufgelöst und total erschrocken von dir selber warst. Hat sich das jetzt geändert?
Nee, das habe ich immer noch. Ich brauche nicht nur ein paar Tage, ich brauche Monate immer dafür. Also jedes Mal, wenn ich nach Helgoland fahre mit der Fähre, dann stehe ich meistens auch draußen und bin völlig, ich kann es überhaupt nicht fassen. Also ich verstehe überhaupt gar nicht, wie das möglich war, da rüber zu schwimmen. Obwohl ich es ja selbst gemacht habe. Also ich kann es überhaupt gar nicht, ich fasse das überhaupt gar nicht. Ja. Und das macht mir auch schon fast Angst. Ne? Und deswegen ist das dann so, wenn andere Leute dann einfach sagen, ja, aber super, herzlichen Glückwunsch, und was kommt jetzt als nächstes irgendwie, dann habe ich da noch gar nicht mit abgeschlossen. Ne? Ich habe wirklich Jahre gebraucht, um mir zum Beispiel das Filmmaterial von der Cook Strait in Neuseeland anzugucken. Ich konnte das selber gar nicht ansehen. Ich habe da immer eine Minute geguckt und bin so emotional geworden, dass ich dann angefangen zu weinen und dann musste ich ausschalten. Ja, weil ich das gar nicht verstehe, wie das überhaupt geht. Und dann frage ich mich natürlich Leute, die dann einlassen sind und das, was denken die von mir? Ja?
Was mich noch interessieren würde, ich weiß, dass dir deine Familie sehr wichtig ist. Und gleichzeitig habe ich fast das Gefühl, du bist so mit dem Meer verbunden, du bist der Mann des Meeres, dass fast, wer weiß, wie so eine Meerjungfrau irgendwie so zwischen den Elementen gefangen ist und wenn sie was hat, was sie an Land liebt, dass da so eine Tragik drin steckt, weil beides unterschiedliche Welten sind. Erlebst du das für dich selber auch, dass das zwei Welten sind, die dir einen großen Teil in deinem Herzen haben, aber dich irgendwie so auseinanderreißen, weil sie nicht miteinander in Einklang zu bringen sind?
Nein, auseinanderreißen nicht, aber es sind zwei komplett getrennte Sachen voneinander. Du musst in meiner Philosophie, wohlgemerkt, wenn wir jetzt nochmal zu den Seychellen gehen, wenn du da im Dunkeln um 22.30 Uhr, und das ist nicht hier Düsseldorf bei Nacht, also auf den Seychellen ist es richtig dunkel, wenn du da an so einem Strand stehst in der Nacht und da rausguckst und du siehst überhaupt nicht, wo du hinschwimmst, weil du kannst die Insel ja überhaupt nicht sehen, ja? Helgoland zum Beispiel siehst du weder bei Tag noch bei Nacht von St. Peter-Ording aus. Da musst du natürlich komplett irgendwie das alles, alle Erwartungen, alles irgendwie hinter dir lassen. Ja, ich will nicht sagen, dass dir dann alles egal sein muss, aber du musst natürlich auch dann, wenn du zu Hause verlässt und dich dann aufmachst auf so eine Mission, musst du natürlich auch irgendwie mit allem, über alles auch mal reden und auch alles einmal durchdenken. Auch, dass du nicht zurückkommst, obwohl du natürlich deine Familie, deine Frau, deine Kinder liebst. Ja, das ist auch wieder so ein Bewusstseinsding. Das sollte vielleicht der ein oder andere, der zuhört und jetzt nicht irgendwie von A nach B da durch einen offenen Ozean schwimmt, auch mal irgendwie für sich mal durchdenken. Ja, dass wir einfach, auch wenn wir die Haustür zuziehen und irgendwie mit dem Auto, keine Ahnung, wohin fahren und was auch immer, das ist ja nicht immer selbstverständlich, dass wir alle irgendwie bei bester Gesundheit wieder zu Hause zurückkommen. Ja, mal, also man soll jetzt nicht jeden Tag so leben, als wenn sein letzter wäre. Aber du musst natürlich dafür alles bereit sein, mit allen Konsequenzen. So stehe ich am Strand. Alleine. In meiner Badehose, wenn ich da rausschwimme. Und nur so, in meiner Philosophie, nur so geht das auch. Wenn man Funken von irgendwelchen Zweifeln lässt, dann wird das nichts. Deswegen schwimme ich auch immer ohne Shark Protection System und so weiter. Ich brauche das ganze Zeug nicht. Am liebsten würde ich auch irgendwie vom Boot, ich bin gerne auch mal alleine da draußen. Und man wird ja auch gut behandelt. Das ist auch super. Ja. Ich liebe es einfach.
Aber also mit all den Konsequenzen und drüber sprechen, dass du sagst, ich mache da jetzt was, da könnte sein, dass ich nicht zurückkomme. Danach bist du erschrocken von dir selbst. Ist deine Familie, ist deine Frau, sind deine Kinder nicht vielleicht vorher schon erschrocken? Warum denn jetzt noch? Warum musst du das denn machen? Warum? Das kann's doch nicht, das ist doch nicht wichtiger, als dass die Familie ihren Antrieb behält.
Nein, das Risiko einzugehen. Wir reden natürlich ganz offen darüber, ja, über alles. Aber wenn dieser genau das in die Richtung gehen würde oder ich sowas gesagt bekäme von meiner Frau, von meinen Kindern, dann würde ich auch das nicht mehr machen. Das haben wir nicht.
Okay.
Ja, also die feiern jetzt nicht alles ab, was ich mache. Also auf jeden Fall nicht. Ja. Aber die stehen ja echt dahinter. Ja.
Cool. Cool.
Und soweit geht der Ego-Trip auch nicht bei mir. Ja. Ich habe eher so Diskussionen zu Hause. Ey, muss das sein? Musst du wieder alle mitnehmen? Musst du da irgendwie wieder kameramäßig mit Jan da alles drehen auf Netflix-Niveau und du hast überhaupt keinen, der dir irgendwie nur ein einziges Bild abkaufen wird? Die Diskussion habe ich dann.
Ja, dann lass uns mal ganz kurz auch darüber sprechen. Wie finanzierst du das Ganze? Du hast jetzt gesagt, so auf den Seychellen, das waren 40.000 Euro, die du da zusammenkratzen musstest, um auch alle Leute mitzunehmen, wo es dir wichtig war und die auch zu bezahlen. Vor 6 Jahren, als wir gesprochen haben, hattest du noch einen Job nebenher. Also nee, du hattest einen Job und hast das Schwimmen nebenher gemacht, so ja, muss man sagen. Ja. Mittlerweile ist der Job passé, du hast dich komplett selbstständig gemacht. Wie funktioniert das, dein Leben? Und wie ist so die Aufteilung von den Dingen, die du liebst und die Dingen, die du jetzt drumherum tun musst?
Also ich muss sagen, ich liebe das, was ich mache, mehr als Geld. Schon immer, ja. Und ja, ich finanziere das halt über diese Vorträge. Ich finanziere das sozusagen quer. Ich habe auch nicht diese klassischen Sponsoren. Ich habe natürlich so ein paar Unternehmen, wo ich so als Markenbotschafter unterwegs bin. Die haben aber meistens so Pakete gebucht. Also ich habe nicht diese klassischen Sponsoren, also Joey Kelly-mäßig, dass ich da mit so einer Mütze rumrenne und da irgendwelche
Labels. Jeder Quadratzentimeter ist verkauft.
Das habe ich mal angestrebt, sage ich auch ganz offen. Ich hätte das gerne mal gehabt, aber es ist jetzt vorbei. Ja, jetzt ist auch irgendwie, ich habe aus dieser Situation eigentlich das insofern das Beste gemacht, dass ich auch jetzt voll, wenn ich da beim Präsidenten da von den Seychellen da sitze und der erzählt mir da irgendeinen von Meeresschutz, dann kriegt er die volle Antwort, weil ich halt nicht für irgendwelche Firmen spreche oder nicht irgendwie politisch. Also ich spreche dann auch als Ozean. Ich bin im Bundesfachausschuss der Bundesregierung, was ich auch als große Ehre empfinde, weil ich ja kein Politiker bin. Ich bin kein Wissenschaftler, aber ich sitze da im Bundesfachausschuss unserer Bundesregierung für Nachhaltigkeit, Klima und Artenschutz, Biodiversität. Und da sitze ich als Ozean am Tisch. Für den spricht ja auch keiner. Wir denken ja immer alles aus Menschensicht. Was nützt es dem Menschen? In Vertretung meiner, die Menschen, die mich gewählt haben als Partei, ich vertrete irgendwo mein Land, aber für den Ozean spricht da keiner. Und da, das ist einfach wichtig, auch wenn ich da vielleicht jetzt nicht die weltverändernden Impulse setzen kann. Aber das wird immer so ernst genommen, dass ich sitze in diesem Bundesfachausschuss. Ja, das ist doch voll geil.
Aber das allein da sitzen ist ja noch kein Ernst nehmen. Also außer von
denjenigen. Ich sitze ja nicht nur rum und trinke Kaffee.
Also von den Leuten, die dich da eingeladen haben, ist es ein Ernst nehmen. Aber es gibt ja auch noch die anderen Interessengruppen, die genau das Gegenteil von dem vielleicht wollen, was du möchtest. Nehmen die dich ernst oder sagen, ja gut, dann lass halt doch mal den Ozean Heini da kurz sprechen und danach machen wir Business.
Ja, aber das ist immer noch besser, als wenn die den Ozean Heini da nicht sprechen lassen. Ja, keine Ahnung. Ich kann die anderen Leute ja nicht beeinflussen.
Aber was ist denn dein Gefühl? Wirst du ein Ozean-Heini oder wirst du da ernst genommen?
Nein, das sind schon, man wird schon so ernst genommen, dass allein deswegen, weil ich natürlich diese Perspektive, die ich da einnehme, die sind völlig schockiert darüber. Weil da haben die überhaupt noch nie dran gedacht.
Voll gut.
Ich war jetzt auf der Bodero School of Law jetzt im letzten Sommer eingeladen. Und da sind ja nur wirklich Diplomaten, Vertreter und das war so ein Alumni-Treffen. Und da war ich in so einer Podiumsdiskussion, da hieß es How to Govern the Ocean. Und da habe ich gesagt, ja Moment mal, also alles auf Englisch. Ich habe gesagt, pass mal, Moment mal, ey, das ist doch genau umgekehrt. Ne? We are governed by the ocean und nicht umgekehrt. Und ich war mit Abstand der unqualifizierteste und, also die waren alle viel intelligenter als ich. Ich war, glaube ich, der Einzige ohne Doktortitel da und so weiter. Aber da stocken die erstmal, ja. Da haben die überhaupt noch nie drüber nachgedacht. Wer hier wen governed, ja. Und, das ist einfach das, dieser Perspektivwechsel. Und dann ist doch schon keine Ahnung, ob das jetzt wirklich, wer maßt sich an zu sagen, ich habe jetzt irgendwas Großartiges verändert. Aber es sind ja immer unterschiedliche Impulse. Und so einen Impuls reinzubringen, ganz authentisch und echt, ist besser als kein Impuls. Und dass man so eine Bühne bekommt, so eine Gelegenheit bekommt, ist einfach schön. Und auch wichtig. Und das ist, um da nochmal den Bogen zu kriegen. Und dann ist es einfach wichtig, auch da zu sitzen und irgendwie aufrichtig da reinzusprechen. Denn wir haben ja gute Lösungen. Wir haben gute Abkommen zum Schutz der Meere. Die müssen also nur umgesetzt werden. Es geht nur um das Machen. Kann man da rumlabern und noch ein Abkommen, noch mal ein Handshake und noch mal irgendwie auch eine Präsentation und noch mal irgendwie eine Studie. Aber wir müssen in die Umsetzung kommen. Es muss gemacht werden und nicht immer nur nach Ausreden gesucht werden, um irgendwas nicht zu machen. Und das ist der Punkt. Und dafür stehe ich ja auch ganz authentisch. Die Leute wissen schon, dass wenn ich mache das sowieso. Die können dann dabei sein oder mitmachen oder nicht. Aber es ändert nichts daran, dass ich das nicht mache. Ich mache es einfach.
Schön. Wir kommen in die letzte Kategorie.
Ebbe oder Flut?
Egoismus oder Altruismus?
Was heißt Altruismus denn überhaupt?
Altruismus bedeutet, wenn man versucht, das größtmögliche Wohl für alle zu erreichen.
Ja, dann Altruismus. Habe ich sofort was gelernt wieder bei dir. Ja.
Seychellen oder Hawaii?
Seychellen.
Schmerz. Ist das ein Gegner oder ein Lehrer?
Ein Lehrer auf jeden Fall.
Du bist hier reingehumpelt gekommen.
Ja.
Hättest du früher mal auf den Schmerz hören sollen?
Ja, mein Gott, das kennt ja jeder, der irgendwie mal... Ja, klar. Also ich hebe das, was ich mache, ist auf jeden Fall jetzt nicht besonders gesundheitsförderlich, ja. Also da muss man natürlich ein paar Sachen ausblenden und dann gibt es auch Konsequenzen, ne? Die muss dann. Aber man muss sich auch diese Zeit nehmen. Ich habe zum Beispiel jetzt hier so Vorsorgeuntersuchungen, habe ich natürlich alle weggeschoben und sowas. Weil ich kann mich dann, wenn ich dann in so einem Tunnel bin, in so einer Vorbereitung, dann kann ich da nicht irgendwelche, dann musst du natürlich voll, das musst du natürlich rechts und links auch alles wegignorieren. Keine Gnade. Also wenn du da anfängst, dann da auf deinen Körper zu hören, bin 54, klar, humpel ich gerade so ein bisschen, ich habe mir den Meniskus irgendwie gerissen, aber ich habe da noch 1000 andere Baustellen. Dann will ich ja gar nicht mehr aus dem Bett rauskommen.
Also Schmerz ist ein Lehrer, er hat mit dir nur einen ziemlich anstrengenden Schüler, habe ich das Gefühl.
Ja, also ich gebe mich da auch manchmal hin, aber man muss auch dann zwischendurch mal sagen, so jetzt nicht jedem Wehwehchen da nachgeben. Das ist ja auch wichtig.
Okay. Wenn du nicht mehr schwimmen könntest oder dürftest, dann würdest du?
Einfach da mehr rumtreiben.
Wenn ich dem jüngeren André vor dem Start der Ocean 7 etwas sagen könnte, dann würde ich ihm raten?
Ja, verliere dich nicht. Ja. Ich habe mich schon echt verloren da draußen, ein paar Mal. War ganz knapp.
Eine Botschaft, die die Hörer und Hörerinnen nach diesem Gespräch mitnehmen sollten, ist?
Ja, guckt auf euch selber, ja, und lasst euch nicht wahnsinnig machen von diesen Einflüssen da draußen. Ne? Guckt irgendwie, und das Glück liegt überall rum, direkt manchmal vor euren Füßen. Man muss das nur sehen. Also das, ne? Einfach sich das bewusst zu machen und sich nicht irgendwie in diese Ohnmacht begeben.
Eine Frage, die habe ich dir bestimmt schon mehrmals gestellt, aber ich finde es immer spannend, wie sie es entwickelt. Mein größter Erfolg ist,
dass ich immer noch mit meiner Frau verheiratet bin. Jetzt 25 Jahre.
Den konnte ich erreichen, indem?
Ja, war schon ein harter Weg. Also ich habe festgehalten auch und sie auch. Also ich habe dann auch nicht alles falsch gemacht. Also meine Frau ist jetzt nicht mit mir zusammen, weil ich so unglaublich gut aussehe oder weil ich so vermögend bin. Es muss was anderes sein.
3 Tage vor dem großen Event oder 3 Tage danach?
3 Tage vor. Das ist irgendwie schön, schöner. Ich liebe das wirklich. Ich habe nicht umsonst gerade gesagt, manchmal bin ich traurig, wenn es dann zu Ende ist. Ich will, ja. Aber das ist im Nachhinein natürlich immer leicht gesagt. Mhm. Ja, wenn es funktioniert hat und alles gut war, dann natürlich vor. Aber wenn es nicht funktioniert, ist auch besser, wenn man dann davor ist, weil dann, lebst du im Zweifel ja noch.
Ich bin auch ein bisschen traurig, dass es jetzt vorbei ist. André, es war wieder super, super schön mit dir. Es ist schön, wie wir auch mittlerweile ins Philosophieren kommen. Hey, mach weiter so. Sei die Stimme des Ozeans. Du machst da was ganz Wichtiges und irgendwie mit deiner Art. Die ist nicht akademisch, die ist nicht verkopft, sondern die ist so emotional und das kommt so bei den Leuten an. Weiter so und vielen Dank.
Danke. Dank dir.
Das war André Wirsig. Ein Mensch, der eine ganz besonders enge Verbindung zum Meer hat. Ich glaube, das wird in jedem Gespräch deutlich, das ich mit ihm führe. Und mir ist nochmal aufgefallen, das ist doch ziemlich spannend. Mein Projekt heißt Blue Awareness, seins The Blue Heart. Und ich habe das Gefühl, ich bin schon ein Mensch, der sehr stark im Kopf ist und sehr rational auf die Meere schaut. Bei André merkt man doch, dass es so ein emotionaler Mensch, der denkt vom Herzen aus und dementsprechend irgendwie passend, dass unsere Projekte die jeweiligen Namen bekommen haben. Schön ist auch, wie er diese positive Zukunftserzählung aufleben lässt. Das hat mir richtig gut getan, ich hoffe euch auch. Und gibt es nicht eine spannende Gegensätzlichkeit? Einerseits macht André diese krassen Swims. Andererseits würde er anderen kaum empfehlen, genau dasselbe zu tun. Das ist doch total ambivalent und ich weiß gar nicht so richtig, was ich davon halten soll. So, wenn man darüber nachdenkt und das versucht mit dem Kopf zu verstehen, wird es irgendwie schwierig. Aber vielleicht muss man das eher fühlen. Ich glaube, so tut André das zumindest. Falls ihr jetzt Lust habt auf eine weitere Person, die sich komplett auf das Meer einlässt, dann möchte ich euch Markus Zibel empfehlen. Ihn habe ich in Folge Nummer 92 im Juli 2024 interviewt. Er verlässt das Ufer nicht als Schwimmer, sondern als Seekajaker. Dabei fährt er in sehr entlegene Regionen und ist tatsächlich sogar einmal auf einer Arktisinsel gestrandet. Und hat alle Hoffnung auf Rettung eigentlich schon längst verloren. Wie er sich dann selbst mit einem Inuit-Kajak retten konnte, hört ihr in dieser Folge, die mich wirklich komplett mitgenommen hat und die ich euch nur ans Herz legen möchte. Ich hoffe, diese Folge hat dir gut gefallen, hat dich vielleicht auch inspiriert. Und wenn dem so war, dann freue ich mich riesig darüber, wenn du dem Podcast eine gute Bewertung dalässt. Auf Spotify zum Beispiel kann man dem Podcast 5 Sterne geben. Falls du ihn bei iTunes hörst, kannst du dort neben den Sternen auch eine schriftliche Bewertung dalassen. Und das geht nicht nur darum, dass ich das Feedback bekomme, sondern vor allem darum, dass die Algorithmen auf den entsprechenden Seiten feststellen, oh, der Podcast, der kommt ja richtig gut an. Dann fangen sie nämlich auch an, immer mehr Leuten diesen Podcast vorzuschlagen. Und die Geschichten von den Helden der Meere werden immer mehr Menschen erzählt. Das liegt mir natürlich sehr am Herzen, deswegen würde ich mich da über eine gute Bewertung freuen. Und natürlich habt ihr immer die Möglichkeit, diesen Podcast auch zu teilen und weiterzuempfehlen. Und ich weiß, viele von euch machen das schon. 2023 gehörte Helden der Meere zu den Top 1% der am meisten geteilten Podcasts weltweit auf Spotify. Das finde ich ganz beachtlich und da wünsche ich mir natürlich, dass das auch so bleibt. Dementsprechend, falls diese Folge irgendeiner Person besonders gut gefallen könnte, die dir jetzt gerade in den Kopf kommt, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast mit ihr teilst. So, das war's von dieser Folge. Wir hören uns in 14 Tagen wieder bei der nächsten Episode von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.